Verteidigung mit Mooren. Was glaubst du, wie das aussehen könnte?
Sehr gute Frage. Ist das so gemeint, so wie mit praktisch so Sümpfe als Burggraben? Oder ja. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ist, glaube ich, gar kein schlechter Ansatz oder kein schlechter Vergleich. Es geht genau darum, dass tatsächlich Moore oder Feuchtgebiete, Flüsse, alles, was eben mit Wasser zu tun hat, dabei helfen kann, dass Panzer da einfach schlechter durchkommen.
Ist okay, ich verstehe.
In der Ukraine tatsächlich auch so gewesen, dass man Kiew, also man hat dort gezielt Flächen vernässt, also Dämme gesprengt, um sie zu überfluten.
Ukrainer.
2022, also zu Beginn des Krieges. Und das hat dort sehr gut funktioniert und es gibt dort einen, also sehr gut aus Sicht der Ukrainer, sehr gut funktioniert. Und es gibt einen Ökologen, einen Professor, der eben sich dafür einsetzt und das erforscht, wie genau so etwas eben auch als Grenzschutz funktionieren kann. Und
jetzt in Deutschland oder?
Der ist in der Ukraine, okay. Aber in Deutschland hat der Reservistenverband das zum Beispiel aufgegriffen und darüber veröffentlicht und sagt jetzt eben auch, dass gerade an der Grenze zu Polen, auch die Polen versuchen damit jetzt stärker zu arbeiten, dass man sich das hier durchaus überlegen könnte. Und wir wissen ja, Moore extrem wichtig für den Klimaschutz, womit wir beim Klimalabor wären.
Abschreckung mit Klimaschutz.
Genau. So könnte man sagen. Und es ist nicht nur das, sondern tatsächlich ist es auch so, dass sich auch Armeen damit auseinandersetzen, wie sie klimafreundlicher werden können. Denn generell sind natürlich die Antriebe nicht so klimafreundlich. Und es ist ja auch ein Widerspruch in sich, weil bei kriegerischen Handlungen in der Regel wenig Rücksicht auf die Umwelt genommen werden
kann. Das ist ja auch, glaube ich, also das habe ich jetzt, hat man ja aus den letzten Wochen auch auf jeden Fall vor Augen, dass es ja wahnsinnig viele Angriffe auch auf Raffinerien gibt, weil man eben, glaube ich, auch, das ist der Hintergedanke, die Treibstoffzufuhr erschweren möchte, an der Front, wo auch immer.
Ja, all das ein Riesenthema, sehr spannend und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mit der Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sprechen können. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Kira Finke.
Hallo.
Hallo auch von mir. Bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor doch sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank.
Frau Finke, wir sind auf das Thema aufmerksam geworden, weil tatsächlich immer mehr Medien darüber schreiben, dass es in der Militärszene so eine Art Bewegung gibt, die jetzt auch auf den Klimaschutz Acht geben möchte, Klima- und Umweltschutz. Sie beobachten das ja das Ganze ja viel enger als wir. Geben Sie uns mal einen Einblick, wie die Unterhaltung da gerade aussieht.
Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Debatten zu diesem Thema. Also beim Thema Klimaschutz geht es natürlich um die Frage, wie viel Emissionen setzt das Militär frei, beispielsweise durch Panzer, durch die Luftwaffe etc. Aber auch die Frage, wie können wir eigentlich durch erneuerbare Energien unabhängiger werden, zum Beispiel auch im Transport, in der Logistik von Treibstoffen, die ja sehr anfällig ist für kriegerische Handlungen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Betrachtungsweisen, die da eine Rolle spielen.
Das ist so ein bisschen das, was Christian gerade angesprochen hat, dass man das ja auch gezielt sieht, dass man versucht, die Nachfuhr von Treibstoffen zum Beispiel zu unterbrechen. Und die Frage ist, wenn wir da erneuerbare Energie nutzen, dann wäre die Armee weniger angreifbar in solchen Dingen. Darum geht es.
Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns große militärische Einsätze ansehen, wo auch Deutschland beteiligt war, etwa in Afghanistan, dann hatte das natürlich riesige Logistikketten, ja. Also, und zwar nicht nur für die Bewegung von schwerem Gerüst, sondern auch für die Versorgung, für die Elektrifizierung von Kasernen oder temporären Kasernenunterbringungen für die Soldaten, alles, was drumherum passiert. Das muss ja alles versorgt werden. Und hier können eben auch erneuerbare Energien, beispielsweise Solarpaneele auf Kasernendächern, ja, ganz einfach gedacht, eine Rolle spielen, um uns unabhängiger zu machen. Und bestimmte Teile eben sind sehr viel einfacher umzusetzen, wie eben erneuerbare Energien in der Elektrifizierung von zum Beispiel Heizungen und Kühlsystemen. Aber andere Bereiche sind eben sehr viel schwieriger umzusetzen, gerade wenn es um schweres Gerät geht.
Passiert das in der Praxis schon oder sind das alles noch eher so theoretische Gedankengänge?
Nein, da gibt es schon Ansätze. Also beispielsweise ein großer Faktor sind auch die Dieselgeneratoren, die kommen zum Einsatz in sowohl im militärischen Bereich, aber auch im zivilen Bereich.
Ich
Kennt
glaube,
man ja auch
Rechenzentren
von.
brauchen enorm viele für Notfälle oder so zum Beispiel oder Kernkraftwerke.
Genau, ja. Aber es geht zum Beispiel auch darum, die Elektrizitätszufuhr stabil zu halten. Gerade in Entwicklungsländern ist das ein großer Faktor. Oder auch bei uns, beispielsweise im Ahrtal, als dort die Versorgung unterbrochen war durch die schlimmen Überflutungen, kamen eben dort auch massiv Dieselgeneratoren zum Einsatz. Und auch auf Baustellen kommen die zum Einsatz. Und da ist eben die Frage, gibt es da nicht inzwischen bessere Modelle? Und das gibt es. Die müssen aber weiterhin skaliert werden. Es gibt zum Beispiel so Batteriespeicher, die eingesetzt werden, schon auf Baustellen etwa. Es wird auch geforscht an wasserstoffbasierten Systemen. Und ja, so gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, die eben unterschiedliche Bedarfe auch decken könnten in Zukunft.
Wie steht Deutschland denn da im Vergleich auch international da? Ist das jetzt eine Diskussion, die von außen zu uns rüberschwappt? Weil das, finde ich, war in den Medienberichten nicht so ganz klar. Also man liest auch, wie gesagt, zum Beispiel beim Reservistenverband darüber. Der BND hat gemeinsam mit der Bundeswehruniversität auch einen großen Bericht über Klima als Bedrohung verfasst und veröffentlicht. Das heißt, die Bedrohungslage scheint erkannt zu sein. Mich interessiert aber, ist man da jetzt, weil das ja auch gerne als Möglichkeit für Deutschland gesehen wird, da voranzuschreiten. Und gerade beim Thema Militär sind ja Innovationen jetzt sehr gefragt. Das heißt, ist das etwas, wo Deutschland sich profilieren könnte?
Genau, da würde ich vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Also einerseits dieser ganze Bereich grüne Verteidigung, ja, also der Einsatz von erneuerbaren Energien im Militärsektor. Da stehen wir sicher noch ganz am Anfang, auch wenn es bestimmte einfache Fortschritte in der Elektrifizierung zum Beispiel auch von einfachen Fahrzeugen gibt. Der andere Bereich ist ja, den Sie gerade genannt haben, die ganze Frage, wie ist eigentlich unsere strategische Vorausschau aufgebaut? Also können wir die Risiken des Klimawandels mit unseren militärischen und zivilen Mitteln entsprechend erfassen? Wann wird der Klimawandel für Deutschland sicherheitspolitisch relevant? Und das ist eben zum Beispiel in dieser nationalen Klimarisikoanalyse, diese NIKE-Studie, die Sie gerade erwähnt haben, auch geschehen. Und hier braucht es nun weitere Schritte, um das weiter zu konkretisieren. Und das Ganze baut schon auf verschiedenen Blöcken auf. Also es gab das Weißbuch der Bundeswehr, in dem Klimawandel als Risiko erfasst ist, schon 2017. Es gibt die Krisenleitlinien der Bundesregierung, wo das eben auch integraler Bestandteil ist. Es gibt die nationale Sicherheitsstrategie, die nun überarbeitet werden soll, die aber ganz klar auch diesen Sicherheitsbezug von Klimawandel herstellt und eben diesen Aspekt der strategischen Vorausschau, also wie wirkt Klimawandel auf verschiedenste Krisenherde, sehr gut erfasst.
Und braucht es Klimaziele auch für den Verteidigungssektor? Bisher liest man das ja nicht im Klimaschutzbericht zum Beispiel. Also es gibt dann Sektoren wie Verkehr, Gebäude, Militär, Verteidigung gibt es allerdings noch nicht.
Also es gibt so einen Nachhaltigkeitsbericht der Bundeswehr, wo eben auch unterschiedliche Dimensionen von Nachhaltigkeit beleuchtet werden. Und das reicht von ökologischer Nachhaltigkeit bis hin zu sozialen Dimensionen von Nachhaltigkeit. Aber das reicht sicher nicht aus. Und vor allem in Betracht der nun voranschreitenden Beschaffung von vielen militärischen Mitteln, also jetzt wird ja sehr viel eingekauft, ist es eben wichtig, das auch mit in Betracht zu ziehen. Und zwar nicht ausschließlich aus Klimaschutzgründen, sondern eben auch um strategische Vorteile oder vor allem um strategische Vorteile, Innovationen zu nutzen und uns damit eben auch wehrhafter zu machen. Vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn wir uns überlegen, was jetzt beschafft wird, wird ja wahrscheinlich über je nachdem, nach welcher Art der Beschaffung es sich handelt, wird es über viele Jahre oder Jahrzehnte im Einsatz bleiben. Und hier stellt sich eben auch die Frage der Kompatibilität mit zivilen Ressourcen. Also wenn wir zum Beispiel immer weniger Verbrennungsmotoren auf den Deutschlandstraßen haben, wird es auch immer weniger Tankstellen für Verbrennungsmotoren geben. Und auf diese zivile Infrastruktur könnte man dann im Verteidigungsfall, wenn der militärische Bedarf rein auf Verbrennungsmotoren basiert ist, nicht mehr zurückgreifen.
Jetzt ist bei, glaube ich, sowohl bei Panzern als auch bei Kampfflugzeugen wahrscheinlich ausgeschlossen, dass es davon eine elektrische Version gibt. Nur mal weiter gesponnen, was wäre denn in einem Konfliktfall? Wie würde man die Versorgung dann auf die Beine stellen? Ist das alles schon geplant?
Natürlich gibt es auch durch das Amt für Bevölkerungsschutz, durch die Bundeswehr ganz unterschiedliche Szenarien, die da aufgemacht werden. Ich glaube, wir sind bisher noch nicht genügend vorbereitet. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Darum geht es ja in der öffentlichen Debatte um unsere Ausrüstung und auch in gewissem Maße eine Aufrüstung. Pistole sind es, Kriegsfähigkeit herzustellen. Und da gilt es eben sowohl an die nächsten 5 Jahre zu denken, aber auch an die nächsten 50. 20, 30. Was muss bis dahin passieren? Also wir müssen dann verschiedenen Zeitdimensionen auch aktiv werden und uns auch fragen, wie schaffen wir es auch beispielsweise gegenüber Naturkatastrophen resilienter zu werden, weil diese werden definitiv zunehmen. Das ist erstmal das technische Hilfswerk, aber wir wissen, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Situationen, wie beispielsweise in der Covid-Pandemie, wo in Krisen auch die Bundeswehr aktiv wurde.
Aber es heißt schon, dass wir in einem Szenario, wir müssen so ein bisschen zweigleisig fahren, ne? Weil also selbst wenn wir in Deutschland ganz viele Millionen E-Autos in 10, 15, 20 Jahren hoffentlich haben, so Panzerbestände, die werden nach wie vor mit Diesel funktionieren.
Naja, vielleicht da genau. Nur ganz kurz die tatsächlich einhaken, würde ich da an der Stelle einmal nochmal nachfragen. Es gibt ja tatsächlich schon auch deutsche Unternehmen, die an Elektropanzern arbeiten. Vielleicht können Sie uns eine Einschätzung geben, wie realistisch das ist, in einem absehbaren Zeitraum auch solche Geräte zu elektrifizieren.
Genau, also auch Bemühungen, um mehr mit Wasserstoff zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bereich für Forschung und Entwicklung. Ja, also das Problem ist eben, dass wir durch die Bedrohungslage, durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und durch Putins Aggression eine Situation haben, wo wir möglichst schnell verteidigungsfähig werden können. Das Ganze wird eben noch erschwert durch die instabile oder zumindest geschwächte Partnerschaft mit den USA. Das heißt also, wir müssen möglichst schnell unsere Widerstandsfähigkeit erhöhen. Gleichzeitig sollten wir aber trotzdem auch Mittel verwenden, um eben genau an solchen Dingen mitzuforschen. Und die deutsche Verteidigungsindustrie gehört ja auch zu einer der innovativsten weltweit und kann hier auch einiges beitragen aus meiner Sicht.
Und das heißt, das stimmt natürlich, in so einem Panzer fährt man wahrscheinlich relativ lange, wenn man ihn einmal besorgt. Das heißt aber, es steht jetzt nicht unmittelbar bevor, dass wir Elektropanzer auch als Gerät haben.
Nein, und das ist wirklich so die so am höchsten hängende Frucht, würde man sagen. Es gibt ja sehr viele Dinge jetzt aus reiner Klimaschutzperspektive oder auch aus Souveränitätsperspektive, die man vorher tun kann. Also eine unabhängigere Versorgung unserer Kasernen mit Energie zum Beispiel. Oder eben auch die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, die eben nicht für den Kriegseinsatz, sondern für die gesamte Logistik dahinter gedacht ist. Und solche Dinge, die halt einfacher umzusetzen sind. Oder eben die ganze Frage der Generatoren. Ich glaube, hier gäbe es auch erhebliches Potenzial, um uns unabhängiger auch von Importen zu machen. Denn wir haben keine großen Ölreserven in Deutschland. Und das bedeutet eben, dass je mehr wir Technologien haben, die Dieselölkraftstoff brauchen, desto mehr sind wir halt abhängig von Importen, jetzt unabhängig von wem. Aber wir sind abhängig. Und deswegen lohnt es sich schon, stärker auf lokale Energieressourcen zu setzen. Und dazu gehört eben Sonne und Wind insbesondere.
Können Sie uns eine Einordnung geben, wie groß die Emissionen im Verteidigungsbereich in Deutschland sind oder insgesamt im Vergleich, damit man dafür ein Gefühl bekommt?
Also weltweit sind die Emissionen des Verteidigungssektors wahrscheinlich um die 5%. Man sagt so zwischen 2 und 5%, je nach Schätzung, je nachdem, was man dazu zählt, von den globalen Emissionen. Und in Deutschland könnte das etwas geringer sein, weil wir einfach nicht so viel schweres Gerät haben. Letztendlich bleibt es aber ein wichtiger Faktor. Es hört sich erstmal wenig an, aber man muss sich vorstellen, alle Bereiche unseres Lebens produzieren mehr oder weniger Treibhausgasemissionen. Und Luftverkehr macht global ungefähr 2% aus, Schiffsverkehr 2%. Natürlich ist Energie der große Block, Landwirtschaft ist auch nochmal ein großer Block, aber letztendlich verteilt es sich auf viele verschiedene Sektoren. Und Sie hatten ja vorhin gefragt, brauchen wir eigentlich stärkere Klimaziele für den Verteidigungsbereich? Der ist ja weitestgehend auch ausgenommen, auch vom Pariser Klimaabkommen. Ich halte das für sehr wichtig, weil wir eben schon so nah an unserem verbleibenden Emissionsbudget, also das, was wir sozusagen noch in die Luft pumpen können an Emissionen, bevor wir eine bestimmte Schwere der Erwärmung oder einen bestimmten Grad der Erwärmung erreichen. Und da sind wir jetzt schon, haben wir nur noch ein sehr, sehr begrenztes Budget. Und das heißt eben, dass wir alle Sektoren quasi parallel betrachten müssen. Also wir können jetzt nicht erst warten, bis der gesamte Energiesektor dekarbonisiert ist, bevor wir uns dann an andere Teile machen, weil das Emissionsbudget sonst aufgebraucht wird.
Das ist wahrscheinlich ein Argument, das in der Verteidigungspolitik absolut nicht zieht, oder? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendeinen Politiker in Deutschland gibt, der sagt, wir sollten jetzt auch bei der Bundeswehr so ein bisschen mehr auf die Emissionen achten. Der wird doch sofort rausgeworfen, wo auch immer er drin sitzt, in welchen Gremien, Arbeitskreisen oder sonst was. Wenn man jetzt, naja, also das soll jetzt nicht zu lapidar klingen, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will, oder?
Ja, klar, es ist momentan eben dieses drängende, was ich vorhin schon beschrieben habe, diese drängende Frage der Wehrhaftigkeit unseres Landes, die auch beantwortet werden muss. Gleichzeitig kann es sehr schnell sehr dramatische Folgen des Klimawandels auch wieder bei uns geben. Also wir sehen ja jetzt schon eine gewisse Veränderung. Dadurch, dass der Klimawandel sich eben sehr sprunghaft auswirken kann, wenn man sich zum Beispiel ansieht, in der Stärke der Extremereignisse liegen wir momentan über allen Abschätzungen, also über den Worst-Case-Szenarien des Klimarats, des Weltklimarats, dann kann es natürlich passieren, dass es relativ schnell, relativ aktuell wieder wird. Und dann wird man sich auch andere Bereiche ansehen. Aber natürlich haben Sie recht. Man muss hier eher auf das Argument setzen, dass wir das, also
Unabhängig werden wollen.
ja, genau, also dass eben dieses Souveränitätsargument gerade im Energiesektor auch eine sicherheitspolitische Frage ist. Also es stellt sich auch beim Gasverbrauch, aber insgesamt eben auch über die Frage, wenn wir auch diese Transportketten haben, man kann an den Lieferketten für Diesel in Auslandseinsätzen abschätzen, wie viele Menschen sterben werden, weil das eben die Lieferketten sind, die besonders schwierig zu sichern sind. Und da eine größere Unabhängigkeit zu schaffen, verschafft uns eben ja, strategische Vorteile gegenüber möglichen Gegnern.
Weil Sie die Extremwetterereignisse angesprochen haben. Clara hat am Anfang erwähnt, dass es wahrscheinlich keine schlechte Idee wäre, Moore wieder zu vernässen, heißt das, glaube ich, ne? Wieder zu vernässen.
Ja.
Gut fürs Klima und ist so tatsächlich so eine Art Burggraben, den man da ziehen kann. Gibt es Extremwetterereignisse, die schon jetzt konkrete Auswirkungen auf militärische Einsatzpläne oder strategische Pläne haben für die Zukunft? Also, dass man die im Hinterkopf schon bedenkt?
Ja, also man braucht sich ja nur ansehen, mit welchen Schwierigkeiten auch die Bundeswehr konfrontiert war in Mali, wo es eben extrem heiß ist und tendenziell noch heißer wird. Und das erschwert natürlich den Einsatz für Soldatinnen und Soldaten. Das erfordert bestimmtes Equipment, eine bestimmte Ausrüstung und Kleidung. Und
Einfach weil, damit
genau.
die Soldaten ihren Dienst aktiv leisten können und keinen Hitzschlag bekommen, oder was ist die große Sorge?
Genau, also es gibt die sogenannte Wet Bulb Temperature. Das ist eine Temperatur, die, also ein Temperaturindikator, der bemisst, wie heiß es ist und wie feucht es ist. Und wenn der überschritten wird, dann also wenn da Grenzwerte von diesem Indikator überschritten werden, dann ist es halt zu heiß und zu feucht, als dass Menschen durch Schwitzen ihre Körpertemperatur regulieren können. Und das ist ein Indikator, der vom Militär her kommt, weil eben aus den USA, weil es eben bei Truppenübungen auch zu Toten kam. Und dieser Indikator wird heute auch in der Klimafolgenforschung eingesetzt, um zu sehen, okay, wann werden denn diese Grenzwerte erreicht und wie oft tritt das an bestimmten Regionen im Jahr dann auf. Und das muss natürlich auch eine Anpassung, also wenn es nahe dieses Grenzwerts geht, auch eine Anpassung zur Folge haben für das Militär.
Und das bedeutet dann, dass man luftigere Uniformen bekommt? Oder gibt es da schon auch da wieder konkrete Pläne oder Umsetzungen?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also ich denke, es geht in verschiedene Bereiche rein. Ich denke, da können ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, aber definitiv auch die Ausrüstung.
Jetzt finde ich das interessant, dass Sie sagen, dass dieser Temperatureffekt, den Sie gerade besprochen haben, ab dem es tödlich oder lebensgefährlich wird, sich draußen aufzuhalten, dass der tatsächlich auch aus dem Militär kommt, also dass man ihn dort entdeckt hat. Generell gilt ja das Militär in vielen Bereichen häufig als Speerspitze, Vorsicht, schwierige Metapher, für Innovationen in vielen
Innovator.
verschiedenen Bereichen, genau, als Innovator. Also wir kennen das bei auch das Internet und ist, glaube ich, so das berühmteste Beispiel, wo klar war, dass solche Kommunikation natürlich militärisch super interessant ist. Sehen Sie, dass es dort auch einen umgekehrten Effekt geben könnte, dass man eben sagt, wir können hier eigentlich wieder extrem innovativ sein und Klimatechnologien entwickeln, die insgesamt dem Klimaschutz und eben auch dem, in zivilen Bereichen dem Ganzen dienen könnten?
Auf jeden Fall. Also es gibt eben, gerade wenn man eben in Forschung und Entwicklung investiert, in Bereichen, wo wir eben jetzt noch nicht die Lösung haben, sei es bei der Elektrifizierung von schwerem Gerät oder in der Produktion von alternativen Kraftstoffen, da im militärischen Bereich eben die Forschung und Entwicklung auch staatlich natürlich gefördert wird und subventioniert wird, können eben diese Innovationen sehr viel schneller auch sich entwickeln und möglicherweise dann auch auf den zivilen Bereich niederschlagen. Das ist eine große Chance. Also deswegen bin ich eine große Verfechterin davon zu sagen, okay, die Dinge, die uns jetzt schon nützen, also stärker auf heimische Energien zu setzen, was uns jetzt schon etwas bringt für unsere Verteidigungsfähigkeit, das jetzt umsetzen und in dem anderen Bereich eben Forschung und Entwicklung vorantreiben.
Und gibt es da auch so eine Art Wettlauf zwischen den verschiedenen Armeen? Also wir sehen insgesamt gerade einen Wettlauf, kann man glaube ich schon sagen, beim Thema Aufrüstung. Gibt es da auch Armeen, die weltweit sehr gezielt darauf setzen? Weil auch aus sowas entsteht ja häufig dann ein Effekt, bei dem mehr rauskommt, wenn man jetzt sagt, man versucht sich gegenseitig da zu überbieten, wenn es einen Wettbewerb gibt.
Also es ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem auch sehr viel investiert ist und wo ein großer Markt inzwischen entsteht. Und man sieht es ja auch am ganzen Bereich Drohnen, dass sich hier eine sehr, sehr schnelle Entwicklung vollzieht, die auch eben durch die stärkere Digitalisierung einfach noch befeuert wird. Und hier ergeben sich ganz neue Potenziale und wir sollten jetzt hier nicht aus ideologischen Gründen den Anschluss verlieren, sondern auch uns mit auf den Weg machen und Forschung und Entwicklung vorantreiben und auch das implementieren, was wir schon haben.
Welche ideologischen Gründe meinen Sie jetzt, also dass man sich hier vom Verbrennermotor zum Beispiel nicht so leicht verabschieden möchte? Oder worauf wollen Sie hinaus?
Zum Beispiel, genau, also dass quasi die erneuerbaren Technologien sehr stark eben ja, belastet sind durch Vorurteile. Das liegt mir an allen Bereichen, also von, ich weiß nicht, brennenden E-Autos bis hin zu vögelschreddenden Windparks. Alle neuen Technologien im erneuerbaren Bereich sind durch Desinformation aus ideologischen Gründen eigentlich komplett in Frage gestellt worden. Und ich halte das für sehr problematisch, weil es für uns wirtschaftlich negative Folgen haben kann, weil wir hier Vorreiter sein könnten in vielen Bereichen.
Und wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt explizit auf den Bereich Verteidigung und Militär schauen in Deutschland? Wo stehen wir da?
Wir stehen aus meiner Sicht momentan nicht gut da. Das ist allseits bekannt, dass wir massive Lücken schließen müssen, aber wir haben jetzt ja auch die Bewilligung von Geldern, mit denen wir das angehen können. Und ein Aspekt sollte eben auch Forschung und Entwicklung eben in diesem Bereich sein, um das voranzubringen.
Also da auf die Bundesregierung sozusagen einzuwirken, dass es vielleicht auch konkrete Vorgaben gibt, dass ein Teil dieses Geldes in grüne Verteidigungstechnologien reingeht. Das ist das, wofür Sie eintreten.
Genau, also der ganze Bereich der Beschaffung braucht natürlich eine ja, eine Art Überholung, ja, weil der Beschaffungsbereich sehr von Bürokratie geplagt ist. Insofern ist es immer schwierig, dafür zu argumentieren, noch neue Auflagen zu befördern. Aber man kann natürlich sagen, man finanziert bestimmte Leuchtturmprojekte in der Forschung und Entwicklung, um das eben voranzubringen. Und jetzt unabhängig jetzt von diesen ganzen Fragen von grünen Panzern oder Kampfflugzeugen ist ja auch die Frage der Lieferkette für diese, für diese Fahrzeuge. Ja? Also zum Beispiel auch die Stahlproduktion in Deutschland, die ist für uns auch sicherheitsrelevant, eben weil wir damit eben unter anderem Verteidigungsgüter nachher produzieren. Wir produzieren vielleicht auch Kreuzfahrtschiffe, aber wir produzieren eben auch Verteidigungsgüter. Und eben diesen Teil zu dekarbonisieren, wo es ja auch schon zumindest Ansätze gibt über Wasserstoff und etc. Das ist eben auch sehr wichtig, jetzt unabhängig davon, wie der Antrieb nachher dieser Fahrzeuge ist.
Das klingt so ein bisschen so, man muss eigentlich Verteidigung, die deutsche Wirtschaftsstärke oder die Zukunft der deutschen Wirtschaft und Klimaschutz, eigentlich muss man die drei in so einem Dreieck zusammendenken.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, damit wären wir dann wieder dabei, dass es natürlich mit allem zusammenhängt. Und es war auch sehr interessant, mal auf diesen Bereich zu schauen. Vielen Dank, Frau Finke.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank.